Mit dem Fahrrad in Berlin und Umgebung. Das neue Magazin der Berliner Morgenpost. Touren, Trends, Service, Verkehrswende. Wo Radausflüge am schönsten sind. Welches Zubehör dazugehört. Wie die Inspektion gelingt. Jetzt im Handel und auf shop.morgenpost.de. Berliner Morgenpost. Das ist Berlin.
Wir.
Arbeit, Leben, Liebe.
Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Einen wunderschönen Mittwoch. Hier sind wieder wir, die Mutmacher der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Suse Schumacher und mir gegenüber sitzt mein lieber Mann und wir haben ja heute unseren Experten-Mittwoch.
Ja, und wir haben eine Expertin auf meinen ganz besonderen Wunsch, weil sie ist die Frau im Maschinenraum. Als politische Beobachter gucken wir uns immer so die Bühne an. Wer tanzt da oben rum und gibt Pressekonferenzen und geht in Talkshows und verkündet immer ganz viele tolle Sachen. Und dann gibt es da Menschen, die das alles umsetzen müssen. Hallo liebe Juliane.
Hallo lieber Hajo, hallo liebe Suse.
Stell dich doch mal vor, weil du bist ja immerhin ganz schön wichtig. Du bist Staatssekretärin. Das ist eine unter der Ministerin. Also du bist praktisch direkt unter Frau Giffey.
Ja, ich bin seit 3 Jahren Staatssekretärin im Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend bei Franziska Giffey als Bundesministerin und bin ursprünglich, ich habe mal Geschichte studiert und habe 2005 angefangen im Bundestag zu arbeiten, war in verschiedenen Ministerien, in Rheinland-Pfalz in der Staatskanzlei, war Bundesgeschäftsführerin der SPD. Und bin jetzt, wie gesagt, im Bundesministerium.
Wir müssen einmal ganz kurz so den Legal Disclaimer machen. Wir kennen uns, wir duzen uns aus einem eigentlich schönen Grund. Ich hatte die große Ehre, die Biografie von Malu Dreyer zu schreiben. Das war vor ihrem letzten Wahlsieg, der noch ein bisschen, ich sag mal, überraschender war als der letzte, wo sie relativ weit zurücklag damals hinter Julia Klöckner, der jetzigen Bundeslandwirtschaftsministerin, und dann so einen fulminanten Zielsprint hingelegt hat, was natürlich nur an unserem Buch gelegen haben kann. Juliane war so ein bisschen, wie soll ich das höflich formulieren, die Aufpasserin auf Seiten der Ministerin, die dann immer sagte, ja, das
Der scharfe Hund?
Nee, also, ach nein, das würde ich nie sagen, aber in Wirklichkeit war es natürlich so. Sie sagt immer, es ist wirklich sehr schön formuliert, aber das geht so nicht. Also sie hätte auch im Auswärtigen Amt Karriere machen können als Diplomatin. Da haben wir uns kennen und durchaus schätzen gelernt. Und jetzt bist du bei Franziska Giffey gelandet. Und warum ich das so spannend finde, weil wenn wir uns unterhalten, dann sieht Politik völlig anders aus als aus der Zeitungsleser- oder Tagesschau-Perspektive. Kannst du mal so einen Arbeitstag von dir schildern?
Ja, die Arbeitstage sind natürlich immer unterschiedlich. Man kann momentan vielleicht auch sagen, sie sind insofern ähnlich, weil man natürlich von Schalte zu Schalte, von Videokonferenz zu Videokonferenz geht. Aber ein typischer Arbeitstag fängt mit dem ersten Termin an um 8.30 Uhr. Da haben wir den Stab, wo meistens auch die Ministerin dabei ist, wo wir zusammensitzen mit der Pressesprecherin, mit den Abteilungsleiterinnen, Abteilungsleitern, den anderen aus dem Leitungsstab und erstmal ja einen Blick auf die Nachrichtenlage werfen. Was gibt es für Debatten, die auch uns betreffen? Wo wird die Ministerin vielleicht auch um ihre Meinung gefragt? Wo wir aber auch drüber sprechen, was machen unsere Vorhaben, an denen wir arbeiten, wie geht's voran bei einer Ressortabstimmung beispielsweise über ein Gesetz, mit wem muss man nochmal reden. Und dann haben wir, das ist unterschiedlich über die Woche verteilt, haben wir regelmäßige Besprechungen mit den ganzen Abteilungsleitern, Abteilungsleiterinnen nochmal. Wir haben natürlich oft auch Ressortbesprechungen, wo dann die Staatssekretäre von allen Häusern zusammensitzen, wenn ein Gesetz in der Ressortabstimmung ist, dann ist das am Ende die Probleme, die überbleiben werden in der Runde.
Da muss ich mal ganz kurz, es ist ja so ein bisschen politisches Proseminar, was wir hier machen. Ne? Also du und die anderen Staatssekretärinnen aus den anderen Ministerien, ihr seid praktisch so eine horizontale Ebene. Und dann gibt es aber auch noch so eine vertikale, weil du natürlich auch zuständig bist für die Bundesländer. Also für die nicht alleine, aber das ist auch ein Teil deiner Arbeit, dich praktisch mit 16 Bundesländern irgendwie abzustimmen.
Zu koordinieren. Genau, das ist ist abhängig vom Thema, weil jetzt beispielsweise Kitas sind ja gerade ein großes Thema und alles, was damit zusammenhängt, ist es Aufgabe der Länder. Die Kitas sind in deren Zuständigkeit, die entscheiden auch, ob sie schließen, ob sie in Notbetreuung gehen, also was damit jetzt beispielsweise vor Corona-Zeiten passiert. Da hat der Bund keine Zuständigkeit, aber natürlich sind wir auch in Abstimmung, wenn es darum geht, beispielsweise Leistungen anzubieten für Eltern, die Lohnersatzleistungen, wenn die Eltern nicht arbeiten können, weil beispielsweise Kitas geschlossen sind oder eben nicht besucht werden können.
Ganz kurz, das heißt aber, ihr verteilt auch das Geld. Also wenn jetzt Olaf Scholz die Bazooka rausholt und alles Mögliche in Corona-Zeiten unterstützt werden soll, dann bist du auch dafür zuständig, dass die Bundesländer letztendlich ihr Geld kriegen. Also Geld darfst du geben, mitreden darfst du nicht.
Nein, das jetzt wird aus dem Pro-Seminar ein Hauptseminar. Das ist sehr unterschiedlich. Also es gibt, wir haben Leistungen beispielsweise als Familienministerium, die wir zahlen, ist ja das Elterngeld. Das geben wir in der Tat, das ist eine Leistung des Bundes, das wird aber über die Länder ausgezahlt. Das heißt, die Elterngeldstellen sind von den Ländern organisiert, die dann aber das Geld des Bundes an die Eltern weiterreichen. Wir haben aber auch Leistungen wie den Kinderzuschlag, der wird direkt vom Bund auch an die Familien ausgezahlt. Genau das Gleiche ist auch beim Unterhaltsvorschuss mit. Das ist sehr unterschiedlich. Wir geben aber auch Geld jetzt, ist im letzten Jahr beschlossen worden mit dem Konjunkturpaket, nochmal 1 Milliarde zusätzlich für den Ausbau der Kitas in den Ländern, in die Länder. Und die verteilen wir dann in der Tat an die Länder, aber auch mit dem Bundesgesetz. Das ist deswegen, es gibt sehr unterschiedliche Modelle und Wege, wie das Geld an die Bürgerinnen und Bürger und an die Leistungen kommt.
Jetzt habe ich eben vielleicht ja das falsch gehört, aber ich habe gerade so mitgeschnitten, ihr habt unglaublich viele Konferenzen und ihr sprecht ganz viel. Das ist eben bei mir hängen geblieben. Wie schafft man das da, den ganzen Tag immer wieder in verschiedenen Gremien zu sein? Oder gibt es noch irgendwas dazwischen, wo du auch mal durchatmen kannst oder was für dich machen kannst?
Ja, es ist natürlich der Arbeitsalltag jetzt seit einem Jahr, seit wir die Pandemie haben, hat sich natürlich schon deutlich geändert, weil sonst auch viele Besprechungen in anderen Ressorts stattgefunden haben oder man sich dann eben in anderen Ministerien getroffen hat, man oft auch bei Konferenzen war, ich auch regelmäßig eigentlich fast einmal die Woche oder alle 2 Wochen irgendwo hingeflogen bin zu Veranstaltungen, zu Konferenzen von uns oder weil ich die Kolleginnen und Kollegen in Bonn war, da ein Termin war, also das ist halt jetzt alles weggefallen. Deswegen ist es natürlich wie bei ganz, ganz vielen, auch bei uns so, dass der Arbeitsalltag insofern monotoner geworden ist, dass eben sich vieles auf Telefonkonferenzen, Videokonferenzen jetzt konzentriert und man weniger dann auch draußen unterwegs ist.
Ja, und wie kommst du da gut durch mit diesen ganzen Videokonferenzen, weil es klagen ja auch viele Leute gerade, dass sie nicht mehr Zoom mögen und ich weiß nicht, den Kollegen wieder am Kaffeestand haben möchten und treffen möchten.
Ja, das geht mir nicht anders. Ich freue mich jetzt auch sehr, mit euch gerade 2 leibhaftige Menschen vor mir sitzen zu haben und es kennen ja ganz viele, wenn man den ganzen Tag nur von Zoom zu Zoom zu Zoom geht, dass man abends im Bett liegt und sich fragt, was man eigentlich genau gemacht hat und das kaum irgendwie im Kopf auseinandergefummelt kriegt, das geht einem natürlich nicht anders, aber das ist jetzt so und muss man mit umgehen und wir sind froh, dass es geht, dass man so arbeiten kann und das ist schon mal ein Schritt nach vorne und ich bin zuversichtlich, dass es auch wieder anders wird.
Aber jetzt gib uns mal ein praktisches Beispiel, wie du das, was die da oben sich ausdenken, so im Alltag umsetzt. Für einen, der bislang immer nur Tagesschau und Kanzlerin und vielleicht Frau Giffey sieht, die was verkündet. Und du schlägst schon wieder die Hände über dem Kopf zusammen und denkst, ach du Schreck.
Was hat sie jetzt schon wieder gesagt?
Nein, das denke ich bei Frau Giffey nie.
Schon klar.
Aber was vielleicht ein ganz gutes Beispiel ist, was auch viele gerade betrifft, gerade in diesen Zeiten, ist ja, dass die Situation ist, dass viele Kitas und Schulen teilweise ganz zwischendurch immer mal wieder schließen mussten oder geschlossen sind und natürlich Eltern vor dem Problem standen, ich kann gar nicht mehr arbeiten, weil ich auf die Kinder aufpassen kann, ich kann vielleicht nicht Homeoffice machen und wir wissen auch, Homeoffice und Homeschooling ist nicht miteinander vereinbar und das ist deswegen natürlich die völlig erwartbare und auch richtige Hoffnung gab oder Erwartung gab an die Politik, da eine Lösung für zu finden, wenn eben Eltern Verdienstausfälle haben. So, und dann ist das, dass wir uns dann angucken, was kann man machen. Und es gibt ja oft auch die, wenn ich erstmal verständliche Erwartung, da muss es doch praktisch eine Lösung geben, dass man schnell auch den Eltern dann was auszahlen kann und was auch genau die Corona-Probleme, sage ich mal, aufnimmt. Und für uns ist halt immer, wir können nicht. Also wenn man anfangen würde, eine neue Leistung zu schaffen, müssten sich erstmal welche hinsetzen im Ministerium und ein Gesetz schreiben. Und eine Leistung ist auch nicht, das muss korrespondieren mit ganz vielen anderen Leistungen, die stehen alle in der Wechselwirkung. Mhm. Das muss man in den Ressorts abstimmen, man braucht erstmal das Geld dafür. Das ist aber alles noch, ist noch leistbar, man muss ein Gesetz machen, das Gesetz läuft durchs Kabinett, dann läuft das in den Bundestag rein, in den Bundesrat, wieder in den Bundestag, in den Bundesrat. Also dieses ganze Vorlauf von dem Gesetz ist zügig ein halbes Jahr, so, und jetzt unter normalen Umständen, gerade wenn es jetzt darum ging, was, wenn man das schaffen würde. Und dann stellt sich auch noch die Frage, man braucht hier überhaupt erstmal die Leute, selbst wenn man jetzt so eine wunderbare Leistung sehr schnell hinkriegen würde, die bundesweit überall sitzen, wo die Bürgerinnen und Bürger eine Leistung beantragen können, die das prüfen und die das auch schnell auszahlen können. Mhm. Und das ist natürlich klar, dass man so eine Verwaltung gerade bundesweit, wenn man sich das vorstellt in einer Stadt wie Berlin, wie viele Ämter man da bräuchte, dass das nicht von heute auf morgen zu schaffen ist, alleine die Leute einzustellen, das ganze IT-System mit Beantragung, Auszahlung und so weiter. Und deswegen ist für uns immer bei sowas klar, wir können nur an Leistungen andocken, die es schon gibt, wo es auch eine Verwaltungsapparat gibt, wo schon Leute sitzen, wo eben auch Anträge schon gestellt werden. Mhm. Und deswegen, um das an dem Beispiel Kitas oder Schulen geschlossen, Eltern können nicht arbeiten, wir brauchen Lohnersatz, haben wir uns dann die Kinderkrankentage angeschaut. Das ist eine gesetzliche Regelung im Sozialgesetzbuch 5. Mhm. Dafür ist das Bundesgesundheitsministerium zuständig. Und da ist eben geregelt für den Fall, dass Kinder krank sind, und die Eltern eben nicht arbeiten können, weil die sich um die kinderkranken Kinder kümmern müssen, dass es dann eine Lohnersatzleistung gibt. Mhm. So, und dann ist das ja auch nicht so banal, weil es geht jetzt hier in dem Fall keineswegs um kranke Kinder, sondern die Kinder sind meistens Gott sei Dank gesund. Sondern man muss dann diese Leistung im Endeffekt so ändern, dass sie auch nicht für kranke, sondern für gesunde Kinder gezahlt wird. Dann gibt es auch den Fall, dass Kitas gar nicht unbedingt überall immer geschlossen sind, sondern wir haben ja auch den Fall, dass in vielen Ländern appelliert wird an die Eltern, die Kinder nicht in die Kita zu geben, die Kita aber offen ist. Aber natürlich ist wichtig, dass nicht so viele Kinder da sind. Mhm. Das heißt, man muss diese Leistung rechtlich so basteln, dass obwohl die Kinder nicht krank sind und obwohl die Kita gar nicht geschlossen ist und sie theoretisch hingehen könnten, dass sie trotzdem rechtlichen Anspruch auf diese Leistung haben.
Plus, ihr müsst verhindern, dass es die sogenannten Mitnahmeeffekte gibt, dass also irgendwelche Leute sich die Kohle holen, ohne dass sie Anspruch haben.
Genau.
Und das sind alles Kunstwerke, interessanterweise.
Genau, und das ist natürlich auch nichts, was dann einfach so, sag mal, 1, 2, 3, fertig ist, die Laube irgendwie zu regeln ist, sondern wenn man dann das eine gelöst hat, dann taucht das nächste Problem auf. Wie gesagt, wir hatten dann erst geredet, die Kitas sind zu, dann kamen wir, die Kitas sind gar nicht zu, in vielen Ländern sind die offen. Ja. Wie macht man das denn, dass das auch für offene Kitas gilt? So, und das ist dann dann Aufgabe innerhalb der Bundesregierung, wie gesagt, hauptsächlich dann im Bundesgesundheitsministerium, weil die für das Gesetz zuständig sind, mit denen wir dann wiederum im sehr engen Kontakt sind. Mhm. Auch das Arbeitsministerium, weil es natürlich auch ganz wesentlich um Arbeit geht, beziehungsweise dass Arbeit eben nicht, dass eine Lohnersatzleistung gibt, weil man eine Arbeit nicht nachgehen kann. Mhm. Und das sind natürlich sehr auch keine einfachen Abstimmungen, überhaupt nicht aus Gründen, weil da die Häuser nicht gut zusammenarbeiten, sondern weil das einfach auch schwierige Aufgaben sind.
Kommt dann vielleicht noch hinzu, dass das Geld ja auch nicht nur von euch kommt, sondern dass das vielleicht auch noch das Arbeitsministerium oder so betrifft, oder ist das dann schon immer auch euer Etat?
Nee, das ist, weil das ja das SGB V ist, läuft das dann eben über das Gesundheitsministerium. Nein. Haushaltsrechtlich gibt es da nochmal verschiedene andere Bereiche, aber das muss natürlich auch mit dem Finanzministerium geklärt werden, dass wie viel Geld zur Verfügung steht. Und das ist eine gesetzliche Leistung, das heißt, die ist auch nicht gedeckelt. Mhm. Da hat jeder dann auch einen Anspruch drauf.
Mhm. Aber jetzt mal praktisch, ihr seid ein SPD-Ministerium, Arbeit und Soziales, Hubertus Heil ist auch SPD und Olaf Scholz und Finanzen ist auch SPD. Da denkt man sich, ach komm, alles Genossinnen und Genossen, die verstehen sich bombig, das läuft doch wie geschnitten Brot. Aber das Gesundheitsministerium, da sitzt doch Voldemort. Das Reich des Bösen, das sind die anderen. Merkt man Parteizugehörigkeit im positiven wie im negativen Sinne? Geht das mit befreundeten Ministerien besser?
Ja, ich glaube, dass was die Aufgabe der Staatssekretärinnen und Staatssekretäre ist, ja, die sind ja die Leiter der Verwaltung und wirklich, das geht um Fachlichkeit. Und natürlich kenne ich viele Kolleginnen und Kollegen im Arbeitsministerium und Finanzministerium sehr gut und arbeite sehr gerne mit ihnen zusammen. Ich arbeite aber auch sehr gerne zusammen und sehr konstruktiv zusammen mit vielen anderen Kolleginnen in anderen Ministerien. Und da steht wirklich die Fachlichkeit im Vordergrund. Da steht im Vordergrund, wie können wir Dinge gemeinsam lösen. Natürlich spielen auch mal politische Fragen rein. Aber diejenigen, die dort in den Runden sitzen, sind eigentlich immer daran interessiert, gemeinsam auch wirklich konstruktiv Lösungen zu finden. Auch, dass Mama weiß, dem einen Ministerium ist politisch das eine wichtig, dem anderen ist das andere richtig. Mhm. Wie könnte eine Lösung aussehen, wo auch beide drin vorkommen,
also, und
wo sich beides drin abgebildet.
Ist das Verhandeln dann?
Das ist Verhandeln, und das ist auch ja in einer gewissen Weise manchmal ein bisschen kreativ sein, offen sein und beweglich sein und zu gucken, wie man Dinge zusammenbringen kann. Und ich erlebe es eigentlich sehr oft, dass man Situationen hat, wo man am Anfang denkt, wie passt jetzt das beides zusammen, aber dass es dann doch immer gute Lösungen gibt, die oft Dinge sogar noch besser machen, weil man dann von den üblichen A-B-Schemen oft runterkommt und was Drittes Neues entwickelt.
Ich hab da mal so eine unmoralische Frage. Als Journalist und Verfechter von Transparenz und Öffentlichkeit muss ich das natürlich mit Abscheu und Empörung ablehnen, dass ihr Staatssekretäre oder Verwaltungen da euren ganzen Kram weitestgehend unter Ausschluss der Öffentlichkeit treibt, weil ganz viele Redaktionen einfach gar nicht mal die Ressourcen haben, da genau hinzugucken, haben wir im Parlament ja genauso. Auf der anderen Seite, der Pragmatiker und Nicht-Journalist in mir sagt, gut, dass keine Scheinwerfer und Kameras und Mikrofone in euren Runden so dabei sind wie bei den anderen, weil dann würdet ihr sofort anfangen, das, was die über euch auch machen, nämlich parteipolitisch, wer kriegt so, ne, diese, ich sag mal, Hahnen- oder Hähninnenkämpfe.
Profilieren.
Genau. Also ist diese, ich sag mal, das Schattendasein hat auch was für sich, oder?
Ja, und es ist auch notwendig, weil es gibt oft den politischen Wunsch, Dinge zu regeln, aber man kann halt, das ist alles sind sehr komplexe Gesetze, das ist ein sehr komplexes Zusammenspiel, und man kann da eben auch nicht alles gängig machen. Und wir hatten gerade über das Thema Kinderkrankentage geredet. Da sind ja erstmal alle die davon betroffen, die gesetzlich versichert sind. Mhm. Das sind schon mal mehr als 80%, die man damit abdeckt. Das ist schon mal gut. Mhm. Und wir haben auch eine Lösung gefunden für diejenigen, die privat versichert sind, die selbstständig sind, noch über ein anderes Gesetz dann, wo wir angedockt haben. Aber natürlich ist erstmal ein politischer Wunsch, eine Lösung für alle ganz einfach zu beantragen, egal was für einen Hintergrund man hat, wo man arbeitet, wie man versichert ist. Das ist natürlich der politische Wunsch. Und dann kommen die bösen Beamtinnen und Beamten in Form der Staatssekretärinnen und Staatssekretär teilweise um die Ecke und sagen, tut uns leid, das geht so nicht, aber wir haben eine andere Lösung gefunden. Und wir haben die Lösung gefunden, dass man Kinderkrankentage nehmen kann und dass man, was eben für die andere Gruppe ist, im Infektionsschutzgesetz ist eine Regelung, wo dann eben auch Selbstständige, wo Privatversicherte drunter fallen, und viele für die Beamten haben auch viele, oder eigentlich die Länder und die Bundesbehörden auch nochmal eigene Regelungen geschaffen, dass sich das dann insgesamt gut ergänzt.
Jetzt hast du ja im Bundesministerium für Familie und so ein Gedöns, ne?
Um den Sozialdemokraten Schröder zu zitieren.
Um jetzt mal so eine Idee zu kriegen, das sind ja Kitas, ist das eine. Dann habt ihr ja, was habt ihr denn noch?
Senioren,
genau. Und gerade in der Pandemie bedient ihr ja relativ viele Zielgruppen auch, ne? Wie muss man sich das vorstellen, wenn da jetzt plötzlich, und nicht so wie normal, wo man dann, du hast ja eben gesagt, ein halbes Jahr braucht auch, um ein Gesetz auf den Weg zu bringen, wenn man so schnell reagieren muss, weil es verändern sich die Inzidenzzahlen ja, was weiß ich, alle 7 Tage und steigen und ich weiß nicht was.
Ja, also Corona hat in der Tat vieles verändert, und es geht eigentlich um 3 Kriterien bei Leistung. Es geht erstmal darum, natürlich ist die Leistung gut und richtig und hilft sie den Betroffenen. Zweitens, jetzt gerade in Pandemiezeiten und wie du gesagt hast, es ändert sich alles sehr schnell, geht es um das Thema Schnelligkeit. Es hilft nichts, die schönste Leistung, wenn man sie erst in einem Jahr auszahlen kann.
Ja.
Und drittens halt auch das Thema Zuverlässigkeit. Funktioniert das so, wie wir uns das überlegt haben, und kommt das dann wirklich auch schnell an? Und können wir da sicher sein, dass das so passiert? Und das sind natürlich 3 Kriterien, wo, wie gesagt, es hilft einem nichts, das schönste Gesetz zu schreiben, wenn man dann erst sagt, ja, aber diese wunderbare Leistung können wir dann leider erst im Mai 2022 auszahlen. Und da muss dann halt geguckt werden, wie gesagt, indem man vor allem auch auf bestehende Leistungen, auf bestehende Gesetze, auf bestehende Programme andockt und die noch passender macht, dass man dann auch schnell was hat.
Dein Meisterstück, also jetzt einfach mal so die letzten 13, 14 Corona-Monate. Du als permanenter runder Tisch, der mit anderen Staatssekretären im eigenen Haus mit den Ländern so zugange war. Wo ist jetzt so ein Moment oder ein Beschluss, den du hingekriegt hast, wo du sagen würdest, wow, das gehört eigentlich in die Geschichtsbücher? Also als Fußnote vielleicht.
Was in die Geschichtsbücher gehört, weiß ich nicht. Und das ist, glaube ich, auch vielen immer gar nicht so klar, wie viele Leute daran beteiligt sind. Und das ist einerseits in einem Haus, sind das angefangen von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Referaten über die Referatsleitungen, die Unterabteilungs- und die Abteilungsleitungen, viele andere auch im Leitungsbereich, die Ministerin.
Wie viel, also seid ihr insgesamt im
GIFM? 900.
900 Menschen.
Ja, wow. Genau, also da sind wirklich viele beteiligt, viele auch, die dann, wenn es die tolle Idee gibt, dann auch zeigen, wie man die Idee praktisch umsetzen kann oder die dazu beitragen, dass die dann nachher wirklich umgesetzt wird. Ich weiß nicht, worauf wir im letzten Jahr stolz waren. Wir haben, glaube ich, auch einen Punkt, der der Öffentlichkeit gar nicht so im Mittelpunkt stand, aber wir waren ja alle gut am Regieren und keiner hat mit dieser Krise natürlich gerechnet. Und wir hatten dann auch für die zweite Hälfte der Legislatur noch viele Gesetze vorgesehen, weil die natürlich auch im Haus eine sehr lange Vorbereitung brauchen, bevor man überhaupt mal in den Prozess kommt mit Ressortabstimmung und so weiter. Und hatten auch eine schöne Planung, wie man das hat im Ministerium, mit großen Tabellen, wo dann drin steht, was passiert im Februar, was im März, was im April. Und hatten dann eben geplant, waren damit im Februar draußen die Ministerin das Führungspositionengesetz für Frauen, also was unter der Forderung auch Frauen in Vorstandsquote für Unternehmen, für Frauen bekannt wurde. Wir hatten das Jugendschutzgesetz, was im Dezember letzten Jahres kurz vor Weihnachten in die Ressortabstimmung gegeben wurde. Wir wollten das Elterngeld reformieren. Wir haben das Thema Ganztag gehabt. Wir haben das SGB VIII gehabt, die Reform der Kinder- und Jugendhilfe, ein riesiges Gesetz. Und das, die sollten eigentlich ab März so Monat für Monat ins Kabinett kommen. Und dann ganz ohne großen zeitlichen Druck eben in das parlamentarische Verfahren, also in die Verhandlungen im Bundestag, Bundesrat, die beiden jeweils die Runden. Und dann kam im März Corona und es standen natürlich alle anderen Dinge im Mittelpunkt. Wie regelt man was mit den Kitas? Wie regelt man das mit der Lohnersatzleistung für Eltern? Wir haben den Corona-Kinderzuschlag gemacht. Wir haben uns mit dem Thema Gewalt gegen Frauen, auch Gewalt im häuslichen Umfeld, was heißt das für unsere Hilfetelefone, wie kann man die unter den Umständen am Laufen lassen, das ganze Thema Pflege mit, wir haben eine Akuthilfe für pflegende Angehörige gesetzlich auf den Weg gebracht und vieles andere mehr. Wir haben das Elterngeld auch Corona-sicher gemacht, dass es dann keine Einbußen gibt, wenn man in der Kurzarbeit ist und so weiter. Und da war natürlich die ganze Bundesregierung, nicht nur wir, den ganzen Tag mit beschäftigt. Und deswegen war von März eigentlich bis Ende Juni an überhaupt nichts anderes zu denken und natürlich auch keinerlei Möglichkeit, an den Gesetzen zu arbeiten, weil da braucht man natürlich alle Ressorts zu, da braucht man Länder zu. Und die hatten dann natürlich auch andere Sachen zu tun. Und deswegen hatten wir dann die Situation, dass es kam dann die Sommerpause, es war Anfang September und wir saßen da immer noch mit unseren Gesetzen. Und das waren ganz viele und die Zeit wurde immer enger. Da bin ich wirklich sehr stolz drauf, dass uns das gelungen ist, dann im September mit dem Elterngeldgesetz im Kabinett gewesen zu sein, im Oktober mit dem Jugendschutzgesetz, wo es um Jugendmedienschutz vor allem ging, im Kabinett gewesen zu sein. Die beiden Gesetze sind jetzt auch schon umgesetzt, die sind durch die parlamentarischen Verfahren durch. Wir waren dann, ich glaube, Anfang Dezember mit dem SGB VIII, also mit der Kinder- und Jugendhilfe, hatten wir den Kabinettsbeschluss Anfang Januar zu den Frauen in Führungspositionen. Die sind jetzt beide auf einem guten Weg im parlamentarischen Verfahren. Wir arbeiten jetzt noch an dem ganzen Thema Ganztag und Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Grundschüler. Und dass das gelungen ist vor diesem ganzen Hintergrund, auch dann mit der kommenden zweiten Welle von Corona, das ist, glaube ich, das, wo wir mit am meisten stolz drauf sind.
Also, dass ihr praktisch den normalen Alltag und den Corona-Sonderteil parallel sozusagen hingekriegt habt.
Jetzt würde ich gerne mal ganz kurz, wenn du so einen Gesetzentwurf, oder nicht du jetzt, aber wenn das Ministerium das dann ins Parlament gibt. Und dann gibt es ja auf der einen Seite Befürworter und dann gibt es ja die Parteien, die das dann alles für schwachsinnig halten und da ihre Eingaben machen. Und wenn du das so mitkriegst und ja gleichzeitig weißt, wie lange ihr da selber dran gesessen habt, gerungen habt, versucht habt, das Beste draus zu machen, wie geht's dir dann? Oder ist dir das, gehört das einfach dazu zum.
Gehört dazu. Ja, also ich finde das Wichtigste, ich glaube, das gilt nicht nur im politischen Umfeld, sondern auch sonst, ist, Dinge nicht persönlich zu nehmen. Und wir haben alle unterschiedliche politische Meinungen, das ist auch gut so. Es ist wichtig, so finde ich, einen verschiedenen Blick auf die Welt zu haben, weil das auch gegenseitig Dinge besser macht. Das macht auch Freude, das gemeinsam zu diskutieren und zu gucken, wer hat die besseren Argumente. Deswegen ist es natürlich manchmal auch nervig, wenn man eigentlich denkt, jetzt hat man, man ist in der Ressortabstimmung und denkt jetzt, da gab es noch 5 Probleme und jetzt sind die 5 gelöst und auf einmal kommt wieder einer um die Ecke und sagt, nee, jetzt will ich aber noch das geändert haben und dann hat man das gelöst, dann kommt wieder einer an und sagt, nee, jetzt bitte auch noch das ändern. Mhm. Oder ich mache das erst mit, wenn ich noch irgendwo was anderes kriege. Mhm. So gut, das passiert, das ist aber auch normaler Teil von dem Verfahren und wie gesagt, unterm Strich geht es eigentlich meistens oder fast immer gut.
Man kann es ja auch als Wettkampf sehen, ne?
Also Sport so auch, ne?
Bisschen sportlich, oder?
Schon ein bisschen Bundesliga. Also jeder hat seinen Verein, aber am Ende muss man doch irgendwie eine Nationalmannschaft zusammenkriegen, genau. Und so auf ganz vielen verschiedenen Ebenen.
Ja, wo man weiß nicht, ob selbstkritisch das richtige Wort dafür ist, aber man ist dann geht mit dem Gesetz in eine Ressortabstimmung und ist natürlich überzeugt davon, dass das der einzig richtige Weg ist.
Klar.
Und wenn dann Anmerkungen kommen, denkt man dann erst, oh Gott, man wird es jetzt natürlich lieber ohne Anmerkungen, sondern einfach so durch. Aber man muss dann oft auch sagen, dass im Nachhinein das auch gut war, dass die kamen und die Dinge oft noch mal besser gemacht haben.
Ja.
Und das ist, wie gesagt, gerade zwischen den Ressorts auch gar nicht immer nur politisch, sondern auch noch mal fachlich andere Ideen, die da reinkommen. Und ja, deswegen ist das unterm Strich schon alles.
Jetzt gibt es ja seit den Weihnachtsferien oder seit dem Jahreswechsel hat sich ja so eine Stimmung geändert. Ne? So eine ganze Weile waren wir ja ganz stolz auf unser Corona-Management und lief dann auch alles so ein bisschen. Dann verzögerte sich die Impferei und dann musste die Kanzlerin sich entschuldigen und dann gab es irgendwelche Ministerpräsidentenkonferenzen, die, sagen wir mal vorsichtig, suboptimal verlaufen sind. Wie fühlt sich das an, wenn du in jeder Zeitung inzwischen, ja auch egal welcher Farbe, wenn ihr einfach pausenlos aufs Maul kriegt? Das heißt ja irgendwie so generell immer dysfunktional. Ne? Das ist ja so das Schlagwort. Funktioniert ja nichts. Damit wird ja deine Arbeit einfach auch mal so mit einer Hand eine Backpfeife erteilt, alles Mist. Wie wirst du damit fertig?
Ja, wie gesagt, ich glaube erstmal, dass nach über einem Jahr Pandemie mit den verschiedenen Wellen, dass das natürlich für die ganze Gesellschaft an die Nerven zerrt. Alle haben nochmal unterschiedlich auch verschiedene belastende Situationen, dass da die Stimmung nicht gut ist, ist erstmal klar. Und ich glaube, es ist auch klar, dass vieles nicht immer optimal gelaufen ist. Dass das, glaube ich, auch gerade schwierig ist, gerade in den Zeiten, in denen wir wohnen, einfach die Kommunikation zu haben von 16 Bundesländern und dem Bund. Mhm. Obwohl ich meine, wenn man es halt auf der einen Seite sieht, ich habe selber lange für ein Land gearbeitet, ich bin bekennender Fan vom Föderalismus.
Ich auch.
Und es ist ja auch richtig, dass wenn es unterschiedliche Infektionslagen gibt, unterschiedliche Probleme gibt, die einen Länder sind städtischer geprägt, die anderen ländlicher, dass dort eben auch unterschiedlich reagiert werden kann. Auf der anderen Seite ist das natürlich gerade auch in diesen Zeiten, wo sehr viel kommuniziert wird, wo es die sozialen Medien gibt und verstehe ich auch Bürgerinnen und Bürger, die sagen, hier jeden Tag wird mir irgendwo eine andere Regelung gesagt, wie das jetzt ist mit Kitas, Schulen und Baumärkten. Deswegen, ich glaube, was eine Aufgabe ist, auch mit Blick auf für die Zukunft, wenn es wieder zu einer Krise kommen könnte, wie können da Länder und Bund auch vielleicht auf einer operativeren Ebene in so Krisenzeiten besser zusammenwirken.
Was ich jetzt auch verstanden habe, ist, dass du ja schon, und du hast das auch im Vorgespräch sozusagen eben gerade erzählt, dass du ja schon auch manchmal, wenn dann sich so schnell wieder irgendwas ändert, sitzt du da bis 23 Uhr, bis weiß ich nicht, im Ministerium und musst da nochmal wieder neu irgendwas löschen oder so einen Brand löschen, so stelle ich mir das vor. Wie ist das für dich privat? Also wie gehst du damit, hat sich für dich privat Corona oder persönlich Corona so gezeigt? Also was hast du da so erlebt?
Ja, ich glaube, wie fast alle anderen auch, dass das Leben natürlich sehr viel eintöniger geworden ist. Ich bin sonst immer, habe mich gerne abends noch mit Freunden getroffen, bin essen gegangen, bin ins Theater gegangen, was man halt so macht, also jetzt auch nichts.
Darf ich verraten, dass du eine vergiftete Karnevalistin bist?
Das darfst du gerne.
Das hatte ich jetzt auch zwei Saisons, bist du da komplett, ist dein Biorhythmus durcheinander.
Genau,
ja?
Kein Mainzer Hof in Köln.
Schrecklich,
ja.
Da hätten wir uns eigentlich fast mal treffen müssen. Das war eigentlich auch immer so unser...
Ja, müssen wir noch nachholen.
Ja, kriegen wir hin. Gut, abgesehen davon, aber... wo waren wir stehen geblieben? Genau. Hast du überhaupt ein Privatleben, wenn du 80 Stunden die Woche deiner Ministerin dienst?
Ja, das kann man schon einrichten. Ich habe nicht die Situation, dass ich kleine Kinder zu Hause habe. Ich glaube, das wäre sonst wirklich sehr schwierig zu vereinbaren. Mhm. Aber doch, das lässt sich schon einrichten, dann auch am Wochenende.
Mhm. Jetzt stell dir vor, der Bundespräsident kommt zu dir und sagt, ach, Frau Seifert, Sie haben so einen tollen Job gemacht im Ministerium. Sie sind so eine zuverlässige, so eine akribische, so eine kluge Frau. Schreiben Sie doch mal ein Reformpapier für den Föderalismus in Deutschland. Das ein oder andere funktioniert ja hier nur so ein bisschen schleppend. Nur mal angenommen, es gäbe die Seifert-Kommission unter deiner Leitung, Reform des Föderalismus. Was wären so 2, 3 Punkte, wo du rangehen würdest?
Ja, ich glaube, um mal 2 konkrete Punkte. Also erstens hatte ich ja auch eben gesagt, ich bin auch bewiesen Fan vom Föderalismus, weil ich auf beiden Seiten in Anführungszeichen schon gearbeitet habe. Ja, aber
man kann ihn
ja
besser machen.
Genau, man kann ihn besser machen. Ich glaube, wir sehen gerade, dass er in Krisenzeiten, gerade wenn man schnell sein muss, dass viele Prozesse einfach ja nicht schnell genug sind in der Abstimmung. Mhm. Und deswegen glaube ich, auf der anderen Seite sehe ich, dass ich in normalen Zeiten, dass es zwar oft langwierige Gespräche sind, aber die auch zu einem guten Ergebnis führen, wo es dann auch wert ist, Zeit zu investieren, die man in den Fällen aber auch hat. Und ich glaube, wir müssen uns darüber Gedanken machen, was machen wir künftig, wenn wir wieder eine Krise haben? Wie kann da die Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern funktionieren? Ich glaube auch gerade nochmal auf operativer Ebene wäre das was dran zu denken. Wie können da, kann es da Strukturen geben, wo Bund und Länder sich abstimmen? Man muss drüber diskutieren, das ist aber keine banale Frage. Hat man dann in Krisenzeiten nochmal bestimmte Durchgriffsrechte? Das muss aber, ist alles eine Frage, die man auch sehr sensibel mit Grundrechten und so weiter abwägen muss. Aber ich glaube, die Frage Schnelligkeit und Reaktionsschnelligkeit von Bund und Ländern in Krisen ist was, was uns in der nächsten Zeit beschäftigen muss. Und dann noch ein zweiter Punkt, wo man, glaube ich, im ersten Moment gar nicht denkt, was hat der mit Föderalismus zu tun, aber ich möchte das Thema Digitalisierung nennen. Geht gerade zum Thema auch staatliche Leistungen. Uns beschäftigt zu Recht die Frage, wie kommen staatliche Leistungen schnell bei den Bürgerinnen und Bürgern an und sicher. Wir haben viele staatliche Leistungen, zwar welche auch, die vom Bund direkt gezahlt werden, aber auch welche, die vom Bund über die Länder an die Bürgerinnen und Bürger ausgezahlt werden. Und ich glaube, da kann man Dinge beschleunigen. Wir haben bei uns als Beispiel, und das war ja eine Mischung vielleicht aus Können und sehr viel Glück auch, bei uns im Haus den Kinderzuschlag. Das ist ja so eine Art Zuschlag zum Kindergeld für Familien mit kleinen Einkommen. Und den haben wir reformiert, den hat Franziska Giffey reformiert, am Anfang der Legislatur mit dem Starke-Familien-Gesetz, dass der nochmal unbürokratischer wurde, dass da auch nochmal die Hürden gesenkt wurden. Und wir hatten 2019 im Sommer ungefähr 250.000 Kinder in Deutschland, die den bekommen haben und haben dann die Leistung digitalisiert. Das war im Februar 2020, als die Digitalisierung, als es quasi freigeschaltet wurde, also quasi am Beginn von Corona. Und wenn wir das so nicht gehabt hätten, hätten wir es nicht geschafft, dass bis im Sommer letzten Jahres das auf 1 Million hochging. 1 Million Kinder, die gerade in den Zeiten, als noch viel mehr in Kurzarbeit waren als jetzt, das bekommen haben. Wir sind jetzt, wo es jetzt wieder weniger Kurzarbeiter gibt, also Menschen gibt, die Kurzarbeitergeld beziehen, bei 750.000 Kindern, haben aber trotzdem eine Verdreifachung von der Zahl und haben da auch überhaupt keine Probleme gehabt, keine Beschwerden gehabt, sondern es hat wirklich sehr gut funktioniert. Und ich glaube, das ist auch nochmal ein Beispiel, was Digitalisierung bewirken kann. Und gerade auch im Bund-Länder-Verhältnis kann man da sicherlich auch viel machen. Wir machen das selber bei uns auch. Das hat jetzt nichts mit Corona zu tun. In der Abstimmung, auch in der Arbeitsgruppe, wo wir mit Ländern und auch Kommunen zusammen dran arbeiten, wie kann man Familienleistungen digitalisieren? Wie kann man künftig das Elterngeld, das Kindergeld, wenn den Kinderzuschlag und auch wenn sie gerade ein Kind gekriegt haben, die Geburtsurkunde quasi mit einem Datensatz das alles beantragen können und nicht immer wieder alles ihre Adresse, ihre Kontonummer, ihr Geburtsdatum und so weiter angeben. Da haben wir das digitale Familienleistungsgesetz zugemacht und das ist was, woran wir arbeiten. Und ich glaube, solche Dinge, das als abschließender Satz dazu, trägt auch dazu bei, Vertrauen in einen funktionsfähigen Staat zu stärken und auch dann auf die verschiedenen Ebenen das auch mit dem in den Föderalismus zu stärken.
Wenn du jetzt, weil wir ja ein Mutmach-Podcast sind, wenn du jetzt so auf der einen Seite mal zurückguckst jetzt in diese 13 Monate, die du da auch mal auch ja selber was völlig Neues erlebt hast und auch arbeitstechnisch Neues und auf der anderen Seite aber auch so in die Zukunft guckst, was macht dir Mut? Und das ist die erste Frage. Und die zweite Frage, was wäre so ein Wunsch für dich, von dir für die Zukunft?
Wenn ich oft auch Unmut verstehen kann über das, was läuft oder vielleicht auch nicht funktioniert, finde ich, können wir trotzdem auch das, was auf vieles, was erreicht wurde, stolz sein. Also ich glaube, wenn man alleine sieht, das ganze Thema Impfen, das innerhalb eines Jahres oder in weniger, die Pandemie begann ja in Deutschland richtig Anfang März und Ende des Jahres war schon Impfstoff nicht nur erforscht, sondern auch produziert und bei den Leuten, auch wenn es nicht so schnell ging, wie wir uns das vorgestellt haben. Man sieht an Krankheiten wie AIDS wird seit den 80er Jahren an dem Impfstoff geforscht und das finde ich schon was sehr Ermutigendes, dass das gelungen ist, auch in so wirklich wahnsinnig kurzer Zeit, und vom Jahr hätten nicht viele gedacht, dass wir jetzt schon so weit sind, und ich glaube, das ist auch was Mut machen kann.
Sagt Ranga Yogeshwar übrigens fast wortgleich. Mhm, ne?
Genau.
Der sagt so, wenn du einfach nur auf heute guckst, dann hast du das Gefühl, funktioniert nichts. Wenn du es mal auf einem etwas größeren Zeitstrahl siehst, dann denkst du dir, hey, verglichen mit der Pest oder mit der spanischen Grippe oder mit HIV, leben wir in gesegneten Zeiten.
Mhm, ja. Ist so. Wir haben ja immer, also es wird ja auch immer wieder gesagt, Corona ist ein Brennglas und wir gucken bei bestimmten Themen besser jetzt hin oder genauer hin oder so. Und deswegen nochmal die zweite Frage, was wünschst du dir so, wenn du so in die Zukunft guckst?
Ja, ich glaube, dass wir viele Dinge nicht wieder so machen werden, auch wenn wieder alles, wenn wir wieder normalen Alltag Schritt für Schritt zurückkehren werden, das ist auch gut so. Ich meine, das Thema Homeoffice und so weiter ist ja oft genug diskutiert worden. Ich wünsche mir schon, wie gesagt, bei allen Problemen, bei allem Unmut, den ich verstehen kann, dass wir teilweise so ein bisschen positiver auch Dinge mit anerkennen und sehen und man öfters eher sieht, dass das Glas vielleicht halb voll ist, als dass es halb leer ist, und dass man bei dem Blick auf die Welt, glaube ich, nicht nur auf die Defizite schaut, sondern auch auf das Erreichte. Und wenn wir auf viele Länder direkt, die an uns angrenzen, in Europa schauen, aber auch auf viele Länder in der ganzen Welt, wenn man nach Lateinamerika schaut oder nach Afrika, dann auch nicht zu vergessen, wie gut uns das hier geht.
Was mich jetzt ja noch interessiert, ich bin ja so ein mitfühlender Typ, wie du weißt.
Ja. Eines von Anfang an dir gemocht.
Ja. Du bist ich weiß gar nicht, wie lange läuft dein Arbeitsvertrag offiziell, aber es wird am 26. September erstmal gewählt. Das heißt ja noch nicht, dass du sofort arbeitslos bist, weil dann gibt es erstmal Koalitionsverhandlungen. Ich glaube, du würdest die eher so sehen, dass Olaf Scholz mit Annalena Baerbock und vielleicht auch Christian Lindner verhandelt über eine Ampel unter SPD-Führung. Könnte aber auch ganz vielleicht sein, dass es irgendeine andere Konstellation gibt, bei der deine traditionsreiche Partei nur ausnahmsweise mal nicht vertreten ist. Wann endet denn dein Job als Staatssekretärin in einem SPD-Ministerium?
Also ich bin politische Beamtin.
Ja.
Das heißt, ich habe keinen Arbeitsvertrag, wo hinten ein Ende drin steht,
also
sondern
du bleibst,
das ist dann
im Ministerium.
Genau, ich bleibe im Ministerium, und wenn es dann das so sein sollte, dass es einen Wechsel im Haus gibt, dann kommt ein neuer Minister oder
zum
eine
Beispiel
neue
Friedrich
Ministerin.
Merz wäre doch der geborene Minister.
Familienminister, für Familie, ich glaube nicht.
Kind, doch, natürlich. Oder? Also nur mal angenommen.
Das wünsche ich dem Haus nicht.
Der
und auch nicht den
aber der würde dann sagen, naja, ich habe auch noch so viele Kumpels von früher, Roland
Wie würde
Koch
der das dann nennen?
So.
Der würde dann nicht sagen Gedöns, oder?
Nein, der würde sagen Zukunftsministerium.
Nee, würde
und
auch nicht.
Er würde aber eine Frau, eine Sozialdemokratin nicht unbedingt als Staatssekretärin haben wollen. Der würde
würde das auch nicht die Sozialdemokratin wollen.
Aber was würde dann mit dir passieren? Ja, der würde
dann
dich
würde
dann
mich,
irgendwo
würde
in die Kantine versetzen?
Nee, er würde mich entlassen. Dann.
Entlassen?
Ja, ja.
Ah, okay. Und dann wirst du, dann wärst du arbeitslos. Interessante Vorstellung für eine Staatssekretärin, aber wäre dann erstmal so. Also ja. Wenn die nächste Regierung ohne SPD-Beteiligung ist, dann musst du dir was anderes suchen.
Genau, aber da ich nicht davon ausgehe, sondern auch bei dem Punkt sehr zuversichtlich in die,
ja,
in die Zukunft schaue.
Aber,
ja, aber das ist, nee, man ist als Staatssekretärin sind politische Beamte und können damit eben auch jederzeit gewechselt werden.
Die bringt sich ein Minister, eine Ministerin mit, ne? Das ist so das bisschen Hausmacht, was sie haben, wenn sie in so ein Ministerium kommen.
Ja, es gibt ganz Unterschiede. Es gibt auch Kolleginnen und Kollegen, die schon unter verschiedenen Minister vorher Staatssekretäre waren. Das ist ganz unterschiedlich, ja. Aber es ist natürlich ein besonderes Vertrauensverhältnis.
Was braucht man denn für, also bei dir, das haben wir ja vorhin schon besprochen, du hast unter anderem Geschichte und Politikwissenschaften und sowas studiert.
Genau, du
studiert,
hättest was aber Anständiges genau, das werden können.
Nee, ich wollte mal wissen, wie geht das dann weiter? Also man kommt von der Uni, ich meine, als Psychologin bin ich da, glaube ich, nicht so gefragt am Ministerium, aber wie kommt man dann da weiter?
Also wie war dein erster, was war dein erster Job?
Genau.
Nach deinen 12 Jahren Studium?
Nach meinem Studium bin ich erstmal für ein halbes Jahr ins Ausland gegangen und war bei der Friedrich-Ebert-Stiftung in Sarajevo.
Ah ja. Mhm.
Und dann bin ich wiedergekommen und habe angefangen im Bundestag zu arbeiten, bei einer Abgeordneten, bei Katja Mast, mit der ich auch jetzt wieder eng zusammenarbeite, was sehr gut ist. Und dann bin ich von dort aus gewechselt in ein Bundesministerium, ins Verkehrsministerium, hatte aber nichts mit Verkehrspolitik zu tun, sondern war beim Ostbeauftragten bei Wolfgang Kiefensee damals und da
der Cello
zuständig für Arbeitsmarktpolitik, Gesundheitspolitik, auch schon Familienpolitik.
Mhm. Aber jetzt mal ganz kurz, du bist bei einer Bundestagsabgeordneten und kommst dann in ein Ministerium. Wirst du dann so abgeworben vom Ministerium oder empfohlen oder bewirbst du dich? Oder wie
kommt da hatte man? Ich mich ganz normal beworben.
Okay, also es war jetzt keine Beziehungsnummer, sondern die sagten auch, ja, okay, passt und dann warst du auf einmal da.
Genau.
Dann warst du Ostbeauftragtin.
Genau, ich habe den Ostbeauftragten unterstützt in seiner Arbeit.
Ja.
Genau, und habe das auch wahnsinnig gerne gemacht, hatte einen ganz fantastischen Referatsleiter, von dem ich sehr viel gelernt habe, was mir heute auch täglich hilft. Und habe das sehr gern gemacht und dann kam dann bin ich vom Verkehrsministerium, dann ist der bei der Wahl 2009 wurde Thomas de Maizière dann Ostbeauftragter als Innenminister, da sind wir dann ins Innenministerium rüber gewandert, sage ich mal, als der Stab für den Ostbeauftragten. Und dann bin ich 2011 im Sommer Malu Dreyer über den Weg gelaufen.
Eher damals, zufällig.
Und das war dann Liebe auf den ersten Blick.
die damals Arbeits- und Sozialministerin in Rheinland-Pfalz war und eine Kurt Mitarbeiterin.
Beck war noch ihr Ministerpräsident.
Und eine Mitarbeiterin für ihr Ministerium in der Landesvertretung in Berlin suchte und so. Mhm. Haben wir uns kennengelernt.
Ach, verstehe. Und das haben wir nun wirklich gemeinsam, dass wir Malu Dreyer für eine ziemlich bemerkenswerte Person halten, ne?
Wir alle.
Was ein bisschen tragisch ist, weil immer, ich glaube, wenn sie ihre dämliche Krankheit nicht hätte, dann hätte die der Sozialdemokratie noch sehr viel mehr Dienste erweisen können.
Aber es kann natürlich auch an ihrer Krankheit gerade liegen, dass sie so eine Person ist, die sie heute ist.
Ja,
ne?
Gut, trotzdem. Okay. Ich find's ein bisschen schade, weil genau so eine Figur hätte in diesen Jahren vielleicht gut getan. Dem Land, der Partei.
Sie tut dem Land und der Partei auch so sehr
ja, gut. Ja, ja, absolut, absolut. Ja. Aber ich denke halt immer so ein bisschen größer. Eins interessiert mich noch als Journalist. Du bist ja beides. Du bist Medienkonsumentin und irgendwie dann auch immer wieder Teil der Beschreibung. Ich finde, auch da ist hier und da was dysfunktional. Weil mit diesem extremen Blick auf alles das, was schiefläuft, du hast das ja eben schon mal so ein bisschen angedeutet, auch mit so einer sehr, manchmal, ich sag mal, fast entgleisenden Rhetorik, also es ist immer gleich Dilemma, Krise, Katastrophe, Weltuntergang und. Der normale User da draußen im Land, der dann auch noch von den sozialen Medien zusätzlich angeheizt wird, ist in einem permanenten Erregungszustand. Und hat das Gefühl, bei euch geht alles drunter und drüber. Und das ist, glaube ich, eine komplette Fehleinschätzung, weil dieser politische Apparat läuft in meinen Augen bemerkenswert ruhig, trotz dieser Pandemie. Klar gibt es immer mal wieder Ausreißer, aber liegt natürlich auch ein bisschen an der Kanzlerin, auch ein bisschen an Olaf Scholz. Da hast du halt schon mal zwei Figuren, die schon mal so für Stabilität sorgen. Aber diese Aufregung, also spürst du das auch, dass so die normalen Menschen um dich rum in einer unnötigen Art und Weise aufgewühlt sind, kann man da nicht auch mal Journalisten zur Mäßigung bewegen, ist eine lustige Aufgabe bestimmt. Genau.
Das würde ich mir auch nicht anmaßen, aber ich glaube, es wäre auch hier manchmal gut, bevor es wird manchmal dann sofort gesagt, das funktioniert nicht oder jenes geht nicht und wie kann das sein, dann auch mal zu sehen, was eigentlich realistisch ist. Mhm. Und Wie gesagt, gerade wenn am Beispiel Leistungen für jetzt, ob es jetzt im Bereich Familien ist oder wo auch immer, wir leben in einem Land mit 80 Millionen. Mhm. Und das geht oft um viele Millionen Menschen, die dann Leistungen brauchen. Mhm. Und es geht ja auch darum, erstmal dafür zu sorgen, dass nicht, dass wirklich das dort ankommt, wo es auch hin soll. Und das ist halt nichts, was von heute auf morgen leistbar ist. Wenn der Staat was auszahlen soll an Geldern, es würden sich auch alle zu Recht aufregen, wenn man sagt, wir machen das jetzt hier mal husch husch,
ja,
und dann kriegen auf einmal ganz viele was, die es eigentlich gar nicht kriegen sollten. Mhm. Dann wird auch zu Recht gesagt, das sind unsere Steuergelder.
Ja.
Und da muss man dann eben auch, da geht dann auch in gewisser Weise, Schnelligkeit ist wichtig, aber Gründlichkeit auch. Und ich finde halt diese Verantwortung auch für diejenigen, die in der Bundesregierung arbeiten, für die Abgeordneten des Bundestages, wird manchmal so getan, als ob es da eine Gelddruckmaschine im Keller des Finanzministeriums gibt. Aber das ist ja alles das Geld, was diejenigen, die ja alle, die in Deutschland leben und arbeiten, auch, ich sag mal, erwirtschaften für uns. Mhm. Das ist ja unser aller Geld und da ist auch eine Verantwortung, damit gut und verantwortungsvoll umzugehen.
Was mich natürlich immer so beschäftigt, auch weil es mich selber beschäftigt, wie ist das bei dir mit Formerhaltung, mit Selbstfürsorge? Kommt das zu kurz gerade oder hast du da ein paar Tipps für mich, wie ich das besser hinkriege?
Es ist in der, also das spielt eigentlich und jetzt natürlich anders natürlich eine Rolle, sonst hat man was, dass man dann schön mit Freunden essen geht oder dass man, wie gesagt, schön ins Theater geht oder man Wochenende auch irgendwo hinfährt. Das ist natürlich jetzt alles nicht so möglich. Was mir Freude macht, ist, ich habe eine kleine Datsche in Brandenburg, ein kleines Holzhäuschen.
Wie die Kanzlerin.
Nee, ich glaube, das ist etwas, ich schätze, das von der Kanzlerin ist.
Bescheidener.
Nee, andersrum. Ja, aber das ist einfach schön, da Zeit zu verbringen, gerade im Sommer, und die nehme ich mir auch. Mhm. Und ansonsten jetzt in Corona-Zeiten, ich meine, es gibt ja auch, wenn man sich, wie gesagt, nicht mehr so viel treffen kann, und ich bin eigentlich ein sehr geselliger Mensch, was aber nicht geht. So Formate, ich habe 6 wunderbare, oder ich weiß nicht, wir sind zu 7 oder 8 Freunde noch aus Schulzeiten.
Ja.
Alles Weiber. Mhm. Momentan über die halbe Welt verteilt oder über, also von Frankreich, Schweiz, USA, Deutschland, aber auch hier überall bunt verteilt. Und wir haben jetzt in den Zeiten angefangen, uns per Zoom zusammenzuschalten, was halt wirklich einen Mehrwert hat, weil man sich sonst überhaupt, die haben uns nie zu 8 oder zu 7 oder wie auch immer zusammengeschaltet. Und das war wirklich super, das hat total Freude gemacht. Für sowas nehme ich mir natürlich Zeit. Mhm. Brauchst auch so ein bisschen beschäftigt zu sein, sonst ist es ja auch langweilig. Und deswegen, das geht sich schon dann irgendwie aus.
Bevor wir zum Ende kommen, eine Frage noch. Wie viele Nachtschichten schrubbt man einfach so als Staatssekretärin, weil jetzt irgendwie was termingerecht oder hoppla hopp oder so entschieden werden muss? Also du hast ja keinen klassischen 9-to-5-Job, ne?
Nein, nee. Nee, doch schon öfters. Ich meine, das ist jetzt auch dadurch, dass es natürlich jetzt nochmal mit Corona dem ganzen mobilen Arbeiten einen Schub gegeben hat. Also waren wir im Ministerium immer schon relativ weit, aber dann sitzt man halt auch mal am Wochenende da. Ich bin immer so, bin morgens klüger als abends, habe ich das Gefühl. Deswegen stehe ich dann lieber früher auf, bevor ich abends verblödet bin.
Kenne ich.
Aber sonst, man ist natürlich da öfters dann von, weiß nicht, morgens um 7:30, 8 im Büro und dann abends oft mal auch bis 9 oder 10 oder länger. Und
kannst du dich da auch mal hinlegen oder so? Hast du da ein Sofa, wo du mal...
Nee, dann wache ich nicht mehr auf. Das wird nicht gut. Das wollen wir nicht.
Ach, sag mal, und für den Fall, dass deine Ministerin, ich frage das jetzt einfach so aus ganz persönlichem Interesse als Bürger dieser Stadt und auch Steuerzahler, für den Fall, dass deine Ministerin denn tatsächlich regierende Bürgermeisterin in Berlin würde, wovon wir natürlich alle ausgehen, könntest du dir dann vorstellen, hier auch in Berlin irgendwie rum zu regieren?
Ich habe mir noch nie in meinem Leben irgendwie groß Gedanken gemacht, was ich als nächstes will oder was ich jetzt machen muss, um irgendwo da und da zu landen, sondern irgendwie kamen immer interessante Aufgaben irgendwie zu, mit denen ich vorher noch nie gerechnet hatte. Deswegen habe ich das vor, eigentlich das weiter so zu machen, und freue mich gerade, im Ministerium Staatssekretärin zu sein. Und wir haben noch viel vor uns zu tun. Es tut mir leid.
Liebe 81 Millionen Zuhörende dieses Podcastes, merkt euch diesen Namen, Juliane Seifert. Noch ist sie im Maschinenraum mit ölverschmierten Händen und großen Schraubenschlüsseln und versucht, dieses Land am Laufen zu halten. Eines Tages wird sie Senatorin, Ministerin, Bundespräsidentin, UNO-Chefin oder sonst irgendwas sein. Und ihr könnt sagen, bei uns im Podcast habt ihr sie als Erste gehört. Herzlichen Dank. Schön, dass du da warst, liebe Juliane.
Vielen Dank. Danke an euch.
Wir hören uns und du regierst uns. Tschüss.
Tschüss.
Wir.
Arbeit, Leben, Liebe.
Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.